Ihr Lieben, in Hagen, wo ich aufgewachsen bin, steht ein Baum, der schon weit über 1000 Jahre alt ist. Nicht weit von meinem Elternhaus steht die uralte Priorlinde. Früher sind wir oft dahin gewandert, wir haben ihre riesigen Ausmaße und ihren gewaltigen Stamm bewundert. Am meisten aber hat uns fasziniert, dass dieser mächtige Stamm zu einem großen Teil hohl, zerfurcht und an einigen Stellen sogar ganz schwarz ist. Was ist da passiert? Vor vielen Jahren ist dort einmal krachend der Blitz eingeschlagen und hat dem schönen Baum einen großen Schaden zugefügt. Doch das hat ihn nicht zerstört. Die Linde ist immer noch voller Saft und Kraft. Und dieser für die Linde schreckliche Schicksalsschlag hat der Schönheit des Baumes keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, strahlt der Baum doch umso mehr auf faszinierende Weise Lebenswillen aus, Hoffnung und Zuversicht. So viele andere vom Blitz getroffene Bäume werden morsch und beim erstbesten Sturm werden sie umgeknickt wie ein Streichholz. Sie modern vor sich hin. Aber diese Linde hier nicht. Sie steht direkt an einem Bach. Die alten, bizarr anmutenden Wurzeln strecken sich tief zu dem lebensspendenden Wasser, das dem Baum seine Energie gibt. Diesen Baum mit seinen Wurzeln habe ich vor Augen, wenn ich an Abraham, Isaak und Jakob denke. Die Väter unseres Glaubens waren keine Flachwurzler wie die meisten Nadelbäume, die letztes Jahr vertrocknet sind. Abraham, Isaak und Jakob haben ihre Wurzeln immer weiter und immer tiefer zu Gott ausgestreckt, wie die uralte Priorlinde. Darum befassen wir uns in einer Predigtreihe mit den Vätern unseres Glaubens. Wir wollen von ihnen lernen, was Glauben wirklich bedeutet. Dabei haben wir schon bei Abraham gelernt, dass es sich lohnt, Gottes Verheißungen zu vertrauen. Wir konnten an Isaak sehen, was es bedeutet, wenn Gott seinen Segen über einen Menschen ausgießt. Und heute geht es um Isaaks Sohn Jakob. Wie bei der alten Priorlinde verlief sein Leben nicht schadensfrei, im Gegenteil. Es klingt fast so, als wäre ein Sturm nach dem anderen über ihn hinweggefegt. Aber Jakob fand einen Halt in seinem Gott. So sehr, dass sein Name ganz eng bis heute mit Gott verbunden ist. In der Bibel stellt sich Gott immer wieder mit den Worten vor, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber was ist das Besondere an Jakob? Wenn es bei Abraham um den Glauben an Gottes Verheißungen ging und Isaak für den Glauben an die Macht des Gebets bekannt wurde, dann steht Jakob dafür ein, dass Gott ein Gott ist, der schützt und versöhnt. Darum erstens, Versöhnung ist nötig, wo verletzende Vergegnungen stattfinden. Während meiner Kindheit habe ich mich oft mit meinem Bruder gestritten. Manchmal habe ich mir sogar gewünscht, er wäre überhaupt nicht da. So oft hat er mich geärgert. Ich habe ihn wahrscheinlich auch manchmal genervt, aber da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Es bestand auf jeden Fall eine große Rivalität zwischen uns und wir sind uns oft nicht begegnet, wir sind uns vergegnet. Wir haben uns manchmal sogar gehasst. Jakob ging es mit seinem Zwillingsbruder Esau ganz genauso. Sie konnten sich schon im Mutterleib nicht ausstehen. Ihre Mutter Rebekka klagt, Rebekka konnte keine Kinder bekommen, Isaak betete daher für sie zum Herrn. Und der Herr erhörte Isaaks Gebet und Rebekka wurde schwanger. Die beiden Kinder in ihrem Leib stießen sich jedoch und sie seufzte. Warum muss mir so etwas passieren? Sie befragte deshalb den Herrn. Und der Herr antwortete ihr, zwei Völker sind in deinem Bauch und zwei Nationen werden sich aus deinem Innern trennen. Das eine Volk wird stärker sein als das andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als die Zeit da war, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Der erste war im ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, deshalb nannten sie ihn Esau. Dann kam sein Bruder zur Welt. Er hielt mit der Hand die Ferse von Esau umklammert, deshalb nannten sie ihn Jakob. Schon vor ihrer Geburt kämpfen also Jakob und Esau gegeneinander. Jeder will der Erstgeborene sein, jeder will die Macht haben, jeder will in der Gunst der Eltern ganz oben stehen. Als es dann endlich soweit ist und die Zwillinge geboren werden, behält Esau die Oberhand. Er kommt als Erster. Aber Jakob lässt nicht locker. Er hält sich an Esaus Ferse fest. Ich habe mich gefragt, was das wohl für eine Geburt gewesen sein muss. War doch schrecklich. Isaak und Rebekka scheinen total erschrocken gewesen zu sein. Anders ist das ja kaum zu erklären, welche Namen sie ihren Kindern geben. Esau heißt übersetzt der Behaarte. Er hatte eine Haut wie ein Fell und dann auch diese Farbe, rötlich. Als wollte er zeigen, wie gefährlich er ist. Aus Esau wurde schließlich ein begnadeter Jäger, der die meiste Zeit im Wald verbrachte. Gute Beziehungen waren ihm nie so wichtig. Jakob bekommt den Namen der Fersenhalter. Er hatte eine glatte Haut und es sollte sich bald herausstellen, dass auch sein Wesen so aalglatt war, dass jeder Skrupel von ihm abglitt. Jakob hatte wirklich ein großes Talent, sich durchs Leben zu mogeln und andere auszunutzen. Die Rivalität der beiden Brüder war also schon in ihrer Unterschiedlichkeit vorprogrammiert. Doch auch Gottes Plan für ihr Leben hätte gegensätzlicher kaum sein können. Gott sagte voraus, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. War diese Vergegnung von Esau und Jakob also ein Schicksal, das Gott heraufbeschworen hat? Ist er womöglich der Urheber der ganzen Familienstreitigkeiten? Paulus fasst jedenfalls die Familiengeschichte später mit den Worten zusammen: Gott hat Jakob geliebt, aber Esau hat er gehasst. Das klingt überhaupt nicht gut. Vor allem bei all denen, die schon immer geglaubt haben, dass Gott auch gegen sie etwas Persönliches hat. Doch lasst uns auch bei diesen Versen nicht übersehen, dass es hier nicht um Gefühle geht. Gott ist kein Mensch, der nach Lust und Laune handelt. Er hat nur eine Entscheidung getroffen, mit wem er seine Segenslinie fortführen möchte. Und da hat unser Vater im Himmel lange vorher gesehen, dass Jakob den Segen Gottes weitaus mehr zu schätzen wusste als sein Bruder Esau. Darum setzt der Herr seine Segenslinie von Abraham über Isaak mit Jakob fort und nicht mit seinem Bruder. Aber Gott ließ auch aus Esau ein mächtiges Volk heranwachsen. Und wenn wir auf das Ende dieser Geschichte sehen, dann scheint Esau nicht unzufrieden gewesen zu sein. Er hat mehr als genug zum Leben gehabt. Wenn Gott jemanden erwählt, dann heißt das noch lange nicht, dass er alle anderen nicht mag. Durch seinen Sohn Jesus hat er uns gezeigt, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit über Gott kommen. Die Brüder sind jedenfalls nicht nur Opfer Gottes, weil er unterschiedliche Pläne mit ihnen verfolgt. Sie sind vor allem auch Opfer ihrer Eltern geworden. Isaak, der gerne wild aß, hatte eine Vorliebe für Esau, aber Jakob war der Liebling seiner Mutter. Rebekka liebt Jakob, Isaak liebt Esau. Dabei spielen sich die Eltern gegenseitig aus. Statt gemeinsam an einem Strang zu ziehen, vergegnen auch sie sich ganz häufig. Und dann machen sich auch noch die Brüder das Leben gegenseitig schwer. Sie stehlen sich das Erstgeburtsrecht. Als Esau einmal erschöpft nach Hause kam, hatte Jakob gerade Linsen gekocht. Esau rief: Gib mir schnell etwas von dem roten Zeug da, ich bin am Verhungern. Jakob sagte: Nur wenn du mir vorher dein Erstgeburtsrecht abtrittst. Esau erwiderte: Ich sterbe vor Hunger, was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Das musst du mir aber zuvor schwören, sagte Jakob. Und Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an seine Brüder. Dann gab ihm Jakob eine Schüssel gekochte Linsen und ein Stück Brot. Als Esau gegessen und getrunken hatte, stand er auf und ging weg. Sein Erstgeburtsrecht war ihm völlig gleichgültig. Beide Brüder sind also Täter und nicht nur Opfer. Jakob entwickelte sich zu einem Betrüger, der mit seinen Mitmenschen spielt. Und Esau geht mit dem Segen Gottes wie auch mit seinen Beziehungen völlig gleichgültig um. Damit verprellen die beiden Brüder die meisten ihrer Mitmenschen und schließlich sogar ihre Eltern. Denn der Konflikt zwischen den Brüdern eskaliert, als Isaak den Erstgeburtssegen tatsächlich an Esau ausgeben will. Isaak ist 137 Jahre alt und fast blind. Da ruft er seinen Lieblingssohn Esau zu sich und bittet ihn, ihm ein Tier zu erlegen und zuzubereiten, wie er es gerne mag. Danach wird er ihn segnen und den größten Teil seines Besitzes ihm übergeben. Rebekka belauscht die beiden jedoch und sie hilft ihrem Lieblingssohn Jakob, den alten Isaak, zu täuschen. Sie macht Jakobs Haut haarig wie die von Esau und sie kocht für Isaak sein Lieblingsgericht. Isaak ist zwar skeptisch, ob da wirklich sein Erstgeborener vor ihm steht, doch schließlich fällt er auf den Trick herein und spricht den Segen über Jakob aus. Als Esau später kommt, ist es endgültig vorbei mit der Familienidylle. Isaak begann vor Schreck heftig zu zittern. Er rief: Jakob hat ein Wild gejagt und es mir gebracht und ich habe davon gegessen, bevor du kamst, Esau. Ich habe ihn gesegnet und kann es nicht mehr ändern. Er wird gesegnet bleiben. Esau schrie laut auf, als er das hörte. Er war voller Schmerz und Bitterkeit. Vater, rief er, segne mich auch. Aber Isaak erwiderte: Dein Bruder ist gekommen und hat dich mit List um deinen Segen gebracht. Da sagte Esau: Zu Recht trägt er den Namen Jakob. Schon zum zweiten Mal hat er mich betrogen. Erst nahm er mir das Erstgeburtsrecht und jetzt auch noch den Segen. Esau konnte es Jakob nicht vergessen, dass er ihn um den väterlichen Segen gebracht hatte. Er dachte: Mein Vater lebt ja nicht mehr lange. Wenn die Trauerzeit vorbei ist, werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Rebekka rät Jakob daraufhin zur Flucht. Er macht sich auf den Weg in ihre Heimatstadt Haran. 20 Jahre werden sich die Brüder nicht mehr sehen. Sie müssen einen langen Weg der Versöhnung gehen, um ihre Begegnungen aufzuarbeiten. Darum zweitens: Versöhnende Begegnungen brauchen ihre Zeit und sie lassen uns Zeit. Flucht ist keine Lösung, aber manchmal ein Anfang. Momentan sind die Verletzungen zwischen den Brüdern nicht zu heilen, also gehen sie erstmal getrennte Wege. Abraham und Lot hielten es genauso, als es beruflichen Streit zwischen ihnen gab. David hielt Abstand von Saul, als dieser neidisch auf ihn wurde. Selbst Paulus und Barnabas trennten sich, als sie sich um ihren Mitarbeiter Markus stritten. Aus einem erfolgreichen Missionsteam wurden so zwei gute Teams. Natürlich waren das alles immer nur Notlösungen, aber oft löste sich dadurch wirklich ein Stück der Not. Sogar Gott spielt mit, wie uns berichtet wird. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an einem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Im Traum sah er eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Und ich bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinen Versprechen, das ich dir gegeben habe. Gott gibt seinen Segen für die Phase, in der beide Parteien erstmal zu sich selbst finden müssen. Er segnet die Zeit, in der die Probleme verarbeitet werden. Er wirkt nun erst recht und er schenkt sogar klare Zeichen dazu. Jakob fühlt sich zwar nach seiner Flucht einsam und verloren, aber er ist es gar nicht. Ohne es zu ahnen, wachen Engel über seinem Weg. So wird selbst ein verlassener und öder Ort zu einem Tempel Gottes. Jakob, der Aufsteiger, der immer ganz oben auf der Erfolgsleiter stehen wollte, der liegt nun ganz am Boden. Bisher schien es in seinem Leben immer eine Stufe nach der anderen nach oben zu gehen. Doch nun sieht Jakob, wie Gott auf einer Leiter zu ihm herabkommt. Woher kommt das nur, dass wir immer höher hinaus wollen? Was treibt uns an, alles für unsere Karriere zu opfern? Warum müssen wir überall der Erste sein? Hast du Angst, dass dein Leben tatsächlich nur einem Windhauch gleicht und schnell vorbei ist? Denkst du, dass dein Leben nur bedeutsam ist, wenn alle anderen zu dir aufsehen? Ich glaube, dass unsere Position umso bedrohter ist, je höher wir aufsteigen. Und ich bin mir sicher,
dass der Weg unseres Aufstiegs niemals an ein Ziel kommt. Jakob sieht plötzlich einen ganz anderen Weg, keinen, der in Richtung seiner Ziele weist. Er sieht eine Leiter, die nicht hinauf, sondern von oben senkrecht zu ihm hinunterführt. Auf dieser Leiter muss Jakob nicht emporsteigen. Er muss sich sein Glück nicht mehr Stufe für Stufe erkämpfen, denn Gott steht selbst plötzlich ganz dicht bei ihm. Im Bild einer Abstiegsleiter macht Gott dem gefährlichen Aufsteigen Jakobs ein Ende. Ja, Gott ermutigt Jakob, mit ihm ein neues Leben zu wagen, indem er alle seine Verheißungen noch einmal wiederholt. Gott sagt durch die Himmelsleiter: So wie ich zu dir herabgestiegen bin, so ist doch dein Glück selbst aus unerreichbaren Höhen schon lange in deine Nähe gekommen. Jakob, du bist schon gesegnet. Du bist schon etwas Besonderes in meinen Augen, selbst dann, wenn du schutzlos im Staub liegst. In diesem Traum gibt Jakob plötzlich auf, was Segen eigentlich bedeutet. Er begreift, dass der Segen eine Kraft ist, die dort eingreift, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Der Segen Gottes kommt uns als Trost entgegen, wenn wir niedergeschlagen sind. Er kommt als Frieden zu uns, wenn wir Angst haben. Und er wirkt als überirdische Kraft in unserer Schwäche, wenn wir mal Hilfe brauchen. Jakob begreift, dass man den Segen nicht rauben muss, sondern immer nur empfangen kann. Er erkennt die Wahrheit über den Segen und geht auf dieses Angebot Gottes ein. Denn Jakob legt an dieser Stelle ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den 10. Teil zurückgeben. Jakobs weiteres Leben zeigt, dass Gott hier wirklich einen langen Weg mit Jakob geht. Die Muster, mit denen Jakob aufwuchs, machen ihm noch ganz lange zu schaffen. Er wird selbst oft betrogen und betrügt weiter. Er macht seinem Namen Jakob als Betrüger auch in seiner neuen Heimat alle Ehre. Aber sein Onkel Laban ist Jakob ein ebenbürtiger Gegner. 20 Jahre lang bekabbeln sich Jakob und Laban miteinander. Jakob muss 7 Jahre schuften, um sich Rahel als Frau zu verdienen. Doch dann bekommt er Lea, Labans erstgeborene Tochter, zur Frau. Jakob ist stinksauer, weil er betrogen worden ist. Aber er arbeitet nochmal 7 Jahre für Laban, um beide Töchter behalten zu können. Anschließend müht er sich weitere 6 Jahre für Laban ab, um sich eine eigene Schafherde zu erwerben. Immer wieder wird dabei sein Lohn verändert. Aber schließlich setzt sich Jakob aufgrund von Gottes Gnade und eines kleinen Betruges gegen Laban durch. Jakob wird ein reicher Mann, denn ihm gehören alle bunten Schafe einer riesigen Herde. Dass so viele gescheckte Schafe geboren wurden, war jedoch überhaupt kein Zufall. Jakob hat da schon etwas nachgeholfen und zumindest zeigt sich, dass er in Biologie seinem Onkel Laban einiges voraus hatte. Doch statt nun reich und glücklich das Leben zu genießen, holt Jakob seine Vergangenheit ein. Jakob beginnt unter seinem unversöhnten Zustand zu leiden. Er will zurück zu seiner Familie. Er will sie noch mal wiedersehen. Und Gott sorgt dafür, dass Jakob tatsächlich ausbrechen kann. Laban ist eine Woche zur Schafschur weg, genug Zeit, um sich aus dem Staub zu machen. Man merkt an der Flucht, dass sich niemand von sich aus gerne verändert. Aber Jakob will raus, er ist soweit. Er bricht auf und hat großes Glück, dass seine beiden Frauen mitkommen. Sie sind schließlich Labans Töchter und hier geboren. So brechen sie mit Sack und Pack auf. Sie verlassen die Gegend mit vielen Dingen, die ihnen gehören, und auch mit manchem, was ihnen nicht gehört. Sie fliehen. Aber vor wem eigentlich? Drittens, versöhnende Begegnungen sind oft nur im Durchgang der alten Beziehungen erreichbar. Jakob hat nicht den Mut, sich von Laban zu verabschieden. Vielleicht lässt er ihn wieder nicht gehen, wie schon vor 6 Jahren. Vielleicht muss er nochmal endlos arbeiten für seinen verdienten Lohn. Darum greift Jakob auf ein bewährtes Mittel seiner Vergangenheit zurück, die Flucht. Er flieht vor der Auseinandersetzung mit Laban. Er flieht vor einem versöhnenden Gespräch mit ihm. Er flieht vor den letzten 20 Jahren. Aber nach 7 Tagen hat ihn seine Vergangenheit eingeholt. Laban jagt hinter ihm her und stellt ihn zur Rede. Der Konflikt wird nun ausgetragen. Da fallen Vorwürfe, es wird kräftig ausgeteilt, man bleibt sich nicht schuldig, es wird hart. Doch dann greift Gott als Schiedsrichter ein. Er droht Laban und beschützt Jakob so vor Schaden. Ich wünschte mir, dass Gott auch bei unseren Konflikten so eingreift. Aber er tut es oft nicht, zumindest nicht sichtbar. Und doch können wir einiges von ihm für unsere Konflikte lernen. Wir können miteinander nicht so umgehen, wie uns gerade zumute ist. Gott möchte den Konflikt gerne lösen, indem beide Parteien als Gewinner vom Platz gehen. Der Konflikt ist erst gelöst, wenn beide Parteien einem Kompromiss zustimmen. Und wenn ein Streit so ausgetragen wird wie zwischen Laban und Jakob, dann ist er auch ausgetragen, aus und vorbei. Jakob und Laban schließen einen Bund. Sie setzen ein Zeichen ihrer neuen Verbundenheit. Ein großer Steinhaufen wird errichtet. Ein Abschiedsmahl, ein Friedensmahl wird darauf gefeiert. In Zukunft werden sie bestimmte Grenzen respektieren. Sie verpflichten sich zu gegenseitigen heilvollen Begegnungen. Zum ersten Mal im Leben hat Jakob einen Konflikt gelöst. Aber der schlimmste Konflikt wartet noch auf ihn. Und er ist unterwegs dahin. Er wird sich seinem Bruder Esau stellen müssen. Um diesen Konflikt zu bewältigen, erhält Jakob himmlische Unterstützung. Engel erscheinen ihm und trotzdem zittert er vor Angst. Jakob überlegt fieberhaft, was er tun soll. Er will den Konflikt mit einer List lösen. Er schickt Berge von Geschenken zu seinem Bruder Esau, um ihn zu besänftigen. Das fällt Jakob nicht leicht. Er demütigt sich damit vor Esau. Aber das ist ihm die Versöhnung mit seinem Bruder wert. Doch was er auch für die versöhnende Begegnung tut, sie ist nicht machbar. Esau ist mit 400 Mann unterwegs zu Jakob. Jakob gerät in Panik. Was ist, wenn Esau nicht an Versöhnung, sondern an Abrechnung denkt? Darum bildet Jakob 2 Gruppen. Wenn die eine in die Hände seines Bruders fällt, kann die andere vielleicht wieder fliehen. Seine Familie bringt er in Sicherheit. Darüber wird es Nacht. Da fällt Jakob ein, dass er ja auch beten kann. Er spürt, dass nur noch Gott ihm helfen kann. Einsam steht er an dem Fluss Jabbok. Er schafft den Übergang ins Land seiner Vergangenheit nicht. Er findet keine Ruhe. Doch plötzlich stellt sich ihm ein Mann entgegen und kämpft mit ihm bis zum Morgengrauen. Denn viertens, versöhnende Begegnungen sind ein Geschenk des heilsam verletzenden Gottes. Der Mann, der hier mit Jakob kämpft, ist Gott. Gott persönlich. Jakob bekommt es leibhaftig mit Gott zu tun. Der Gott, der ihm bisher immer geholfen hat, wird plötzlich sein Gegner. Ja, manchmal packt uns Gott tatsächlich hart an, um uns wachzurütteln. Er stellt sich uns in den Weg, um uns vor falschen Wegen zu bewahren. Und manchmal ist es sogar nötig, dass Gott zuschlägt, so wie er Jakob hier auf die Hüfte schlägt. Denn als der Mann sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Gott steckt ganz bestimmt nicht hinter jedem Schlag, der uns trifft. Aber wir sollten das auch nicht gänzlich ausschließen. Der englische Autor C.S. Lewis schreibt dazu: In unseren Sünden und in unserer Dummheit können wir ganz friedlich schlafen. Der Schmerz aber besteht darauf, dass man sich mit ihm befasst. Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, aber er ruft ganz laut in unserem Schmerz. Mit diesem Megafon rüttelt er die Welt auf, denn manchmal ist der Schmerz unsere einzige Möglichkeit zu gesunden. Der Gott Jakobs ist derselbe Gott wie der Vater Jesu Christi. Er ist ein Gott der Liebe. Und weil ihm Jakob nicht gleichgültig ist, packt Gott ihn. Weil Gott sein ganzes Herz will und nicht einen religiösen Trickser, darum schlägt Gott ihn. Jeder von uns weiß doch, wie schwer das ist, unsere Aufmerksamkeit auf Gott zu richten, wenn es uns rundherum gut geht. Aber Gott liebt dich viel zu sehr, als dass er dich Gedanken und Taten überlässt, mit denen du zu scheitern drohst in deinem Glauben. Auch wenn sich Gott nach Jakobs Gebet auf recht unangenehme Weise meldet, er ringt doch mit Jakob um seine Versöhnung, um die Zukunft. Es gibt da etwas, das soll nicht wieder über den Fluss Jabbok mitgehen. Und es ist auch etwas, was Jakob die ganze Zeit zurückhält. Es hat ihn sein ganzes Leben begleitet und ihm viel Ärger eingebracht. Und nun wird es von Gott gestoppt. Gott macht Jakob darauf aufmerksam, indem er fragt, wie heißt du? Jakob, der Betrüger, der Hinterlistige, der Fersenhalter, das war bisher sein Programm. Und Gott sagt, Jakob, ich liebe es ja, dich zu segnen. Ich trage dich auf meinem Herzen. Ich habe dir ganz große Verheißungen geschenkt. Aber wem habe ich das eigentlich alles gesagt? Einem frommen Trickser, der sich immer alles genommen hat, was er wollte? Jakob, wie lange soll das noch so weitergehen? Wann fängst du endlich an, mir zu vertrauen? Gott hält Jakob in dieser Nacht einen Spiegel vor, aber Jakob wehrt sich dagegen. Er wälzt sich lieber noch einmal im Dreck seiner Fehler und Gott hält ihn fest. Gott begegnet Jakob ganz anders, als wir uns das von ihm oft vorstellen. Wir denken, Gott bräuchte doch nur mit dem Finger zu schnipsen und schon hätte er gewonnen. Aber das tut Gott nicht. Er muss sich mächtig anstrengen. Er verliert den Kampf in gewisser Hinsicht sogar gegen Jakob. Der Prophet Hosea stellt dazu fest, Jakob kämpfte mit dem Engel Gottes und besiegte ihn, weil er ihm mit Bitten und Tränen zusetzte. Ja, zu solchen Niederlagen ist Gott bereit, wenn er damit auch nur einen Menschen retten kann. So ringt Gott Jakob in dieser Niederlage seine Lebensbeichte ab. Jakob nennt seinen Namen. Und er spürt, wie satt er seine Vergangenheit hat. Plötzlich erkennt Jakob, was seine einzige Rettung ist, und er hält Gott fest und ruft, ich lass dich erst wieder los, wenn du mich segnest. Endlich ist Jakob da, wo Gott ihn hinhaben will. Den Segen, den sich Jakob von seinem Vater erschlichen hat, den will er jetzt von Gott geschenkt bekommen. Diesen Neuanfang würdigt Gott mit einem ganz großen Segen. Er sagt, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Gott gibt Jakob einen neuen Namen und damit eine neue Identität. Jakob heißt von nun an Israel und aus ihm werden die 12 Stämme des Volkes Gottes hervorgehen. Der neue Jakob heißt in unserer Sprache Gotteskämpfer. Oder man könnte auch übersetzen, Gott kämpft für dich. Gott gibt Jakob aber auch eine verrenkte Hüfte mit. Sie soll ihn immer wieder an diese mysteriöse Nacht am Fluss erinnern. Und so weiß Jakob noch in seiner Todesstunde ganz genau, was er Wichtiges an seine Kinder weiterzugeben hat. Er ruft sie zusammen und betet. Der Engel, der mich erlöst hat von jeglichem Unheil, der segne auch meine Kinder. Mein Name soll durch sie weiterleben. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Gott hat seine Engel ausgesandt, um jeden von uns zu segnen. Und auch du kannst dir sicher sein, da ist eine Hand über dir, die dich beschützt und die dir Gutes tun will. Dann ist Gott plötzlich verschwunden. Jakob bleibt allein am Fluss zurück. Er läuft zwar ganz schief und verletzt, aber gesegnet und fröhlich in die Zukunft. Und dann geht für Jakob auch noch die Sonne auf. Ein neuer Tag, ein neues Leben beginnt. Jakob ist begeistert und nennt den Ort Phnuel, Gottes Angesicht. Und die Veränderung greift auch sofort. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen und hinter ihm seine 400 Mann. Da stellte er die Kinder zu ihren Müttern. Jakob selbst ging an die Spitze des Zuges und warf sich 7-mal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn, und beide weinten vor Freude. Gott hat vielleicht auch an Esau in diesen 20 Jahren gearbeitet. Ich weiß es nicht. Aber Esau hat seinen Zorn begraben. Die Brüder versöhnen sich ohne Hintergedanken. Sie weinen vor Freude und festigen ihre Freundschaft mit einem Berg an gegenseitigen Geschenken. Jakob erlebt noch 23 Jahre zusammen mit seinem Vater Isaak. Seine 12 Söhne gedeihen prächtig, heiraten und bekommen viele Nachkommen. Bald wird aus ihnen ein Volk, das so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel. Kurz vor seinem Tod ruft Jakob noch einmal seine 12 Söhne zu sich. Er will sie segnen. Er hat dazu ein Gedicht verfasst, das die Namen der Söhne in einem Wortspiel erklärt. Er gab jedem zum Abschied ein besonderes Segenswort. In die Zukunft blickend sprach er von den 12 Stämmen Israels. Dann stirbt Jakob mit über 130 Jahren alt und lebenssatt. Wenn Gott dich heute fragen würde, wie heißt du, was würdest du ihm dann antworten? Lässt du es zu, dass er dich in deinem Treiben unterbricht? Darf er dich korrigieren? Darf er deine falschen Vorstellungen, Verhaltensweisen und Motive aufdecken? Oder gehst du hartnäckig weiter, weil du deinen Eigenwillen nicht aufgeben willst? Bist du vielleicht noch nicht so weit, um dich versöhnen zu lassen? Gott wird dich genauso wenig aufgeben wie Jakob. Er lässt auch dich in seiner Liebe niemals los. Aus Jakob, dem Erztrickser, wurde ein Erzvater. Aus einem Betrüger wurde ein Vorbild des Glaubens. Und warum? Weil Gott ihn nicht einfach weitermachen ließ, wie immer. Weil Gott ihn mehr segnen wollte, als er es jemals verdient hatte. Weil Gott seine Gnade über ihm scheinen ließ, auch wenn das für ihn manchmal hart war. Und weil Gott ihn viel zu sehr liebte, um auf ihn in der Ewigkeit verzichten zu wollen. Denn wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, dann sollten wir uns immer bewusst sein, dass er nicht ein Gott von Toten ist, sondern von Lebenden. So hoffe ich, dass es heute auch für dich an der Zeit ist, wie Jakob, mit deinem Gott in einen neuen Morgen zu gehen. Sein Engel wird auch dich von jeglichem Unheil erlösen.